SRF 2 Kultur.
Wir haben es gemeldet, Bern ist überall, bekommt den Gottfried-Keller-Preis. Und zwar, weil die Gruppe wesentlich zu einer lebendigen und innovativen Schweizer Literaturszene beitrage. Die Martin-Bodmer-Stiftung verleiht den renommierten Literaturpreis dem Kollektiv für die originelle und erfolgreiche Vermittlung von Literatur über die Sprachgrenzen hinweg, wie es heißt. Der Preis ist mit 30.000 Franken dotiert. Bern ist überall gibt es seit 2003. Das Kollektiv besteht aus einem Dutzend oder über einem Dutzend Autorinnen und Autoren aus drei Sprachregionen. Die Autoren treten in verschiedenen Landesteilen als Spoken-Word-Formation auf, oft als Gruppe. Bekannte Mitglieder sind etwa Pedro Lenz, Noel Röver, Bert Sterchi, Anton Arno Kamenisch und Guy Kerneta. Und Guy Kerneta ist vom Schreibtisch weg hier zu uns ins Studio gekommen. Herzlich willkommen. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von dem Preis gehört haben, Guy Kerneta?
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Also Bert Sterchi hat mich angerufen. Und was sehr schön daran ist, ist, dass es ein sehr renommierter Literaturpreis ist mit einem eine wunderbaren Vorgängerliste. Also es sind, da gehört eben Peter Bixel und Agota Christoph und Klaus Merz gehören dazu. Menschen und Autoren, Autorinnen, die mir sehr wichtig sind. Und in dieser Reihe da jetzt zu sein, das ist eine sehr große Ehre.
Wie haben Sie es denn erfahren? Ich meine, es ist ja ein Kollektiv. Wie informiert man da alle gleichzeitig?
Ja, eben, Beat Sterchi wurde von der Stiftung angerufen. Also eigentlich wollten sie Adi Blum, unseren Musiker und Geschäftsführer, anrufen. Der war nicht zu erreichen. Dann haben sie Beat Sterchi als den Ältesten und den Erfahrensten der Gruppe angerufen. Und Beat hat sich dann eben so gefreut, dass er mich angerufen hat. Und dann hat er ein Mail an alle gemacht. Also das meiste bei uns läuft per Mail. Also auch unsere Auftritte, wie wir die zusammenstellen oder auch vor den Auftritten, wenn wir diese Programme zusammenstellen, das läuft alles über Mail.
Sie leben jetzt in Basel, Guy Kerneta. Warum dürfen Sie bei Bern ist überall, mit Bern großgeschrieben, überhaupt dabei sein?
Das ist ein ironischer Titel. Den hat Adi Blum erfunden, eben vor 10 Jahren, für einen Auftritt von Pedro Lenz, Beat Sterchi und mir in Luzern. Und er war der Musiker, also er blieb immer auf der Bühne und wir gingen alle dazu und haben jeweils so gelesen. Und nach diesem Auftritt gab es dann eine Anfrage für einen zweiten Auftritt. Und da hatten wir dann das Gefühl, wir wollen das mixen. Wir wollen nicht einfach so nacheinander auf die Bühne gehen, sondern wir bauen etwas, dass wir gemeinsam kürzere Texte und mehr im Wechsel lesen. Und so ist das dann entstanden. Und der Titel eben war eigentlich ironisch. Eigentlich heißt es, Provinz ist überall oder eben das Kleine ist überall oder die Ränder sind überall. Das ist für uns eigentlich diese Bärenmetapher. Es war damals schon so, dass wir alle natürlich auch aus Bern kamen, dass wir Bärendeutsch Texte gemacht haben. Das war so der Anfang, aber mittlerweile eben sind viele Sprachen dabei und es ging uns auch nie ums Abfeien des Bärendeutschen, sondern es ging eigentlich immer darum, eigentlich um die gesprochenen Sprachen und die sind weltweit.
Die Musik spielt nicht nur auf Bärendeutsch. Wie kommt man denn rein in dieses Kollektiv? Und kann man auch wieder austreten? Wie geht das?
Ja, das kann man. Also es sind Freundschaften, die einen da reinbringen. Also es ist, mittlerweile sind es 10 Autorinnen und Autoren und 4 Musikerinnen und Musiker. Wir sind mittlerweile auch ein Verein. Als wir das erste Mal einen Preis bekommen haben, mussten wir ein Konto eröffnen. Also haben wir einen Verein gegründet. Und es gibt einmal im Jahr eine Generalversammlung und Neumitglieder, die werden an der Generalversammlung einstimmig gewählt. Und damit es da eine Einstimmigkeit gibt, muss man die Leute auch kennen, weil wir sind alle an so vielen verschiedenen Orten tätig. Also die gemeinsamen Erfahrungen kann es nur geben mit Leuten, mit denen wir bereits aufgetreten sind. Und dann eben gibt es auch diese Einstimmigkeit, wo man das Gefühl hat, doch, da passt jemand nicht nur menschlich und freundschaftlich zu uns, sondern es ist auch jemand, der oder die eben gute Texte schreibt, Texte, wie wir sie bisher auch noch nicht so haben und vor allem eben sehr gut vorträgt. Also das ist ja ein großer Teil von Spoken Word, dass man es eben auch vortragen kann. Und dann, was noch dazu kommt, dass es nicht einfach Solisten sind. Also das ist ja eine Art ein Chor von Literatinnen und Literaten, das wir sind. Und wenn es da Leute gibt, die sich wahnsinnig vordrängen, dann ist das schwierig. Also es müssen auch Leute sein, die Freude haben, wenn jemand anderes was Gutes macht und da auch vielleicht den Teppich auszurollen für jemanden, dass das gehört irgendwie zu dem Spiel dazu.
Was haben Sie persönlich profitiert davon, dass Sie jetzt seit 10 Jahren bei Bern ist überall dabei sind?
Ich glaube, das Wesentliche sind eben diese Freundschaften und die gemeinsame, also wie so ein gemeinsames Verständnis, was Literatur soll. Es ist auch so ein Gegenstatement eben gegen den Geniekult und gegen den einsamen Autor, der nicht gestört werden darf, der gegen diese ganzen Eitelkeiten. Es ist wie so ein Gegenprogramm, dass man eher so den Charakter, wir sind eher eine Band, wir verstehen uns eher als ein Zusammenspiel. Und das ist eine unglaubliche Bestärkung als Autoren. Autoren und Autorinnen, natürlich, dass man sich eben gegenseitig trägt, aufeinander hinweist, dass man sich erwähnt, dass man auch sagt, dass man auch voneinander lebt, dass man auch beeinflusst ist voneinander. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und es gibt eben immer auch die Möglichkeit, dass wir so neue Leute aufbauen können, dazunehmen können. Arno Kamenisch kam als ganz junger Abgänger des Literaturinstituts zu uns und mittlerweile ist er einer der großen Namen. Und
Aber jeder schreibt für sich selber, oder haben Sie auch schon für Kollegen eine Nummer geschrieben quasi?
Ganz selten kommt es vor, dass wir austauschen. Das gibt's manchmal, dass man irgendwo auftritt und sagt, gibst du mir einen Text mit? Aber das ist eher schwierig, weil wir wir sind ja nicht Schauspieler, sondern also unsere Lesart oder Vortragsart hängt sehr damit zusammen, wie die Texte geschrieben sind. Und ein Text von Pedro Lenz kann ich schwer lesen, weil er es wirklich auf eine ganz bestimmte Weise macht. Also muss ich meine Texte, die ich mir in den Mund geschrieben habe, vortragen. Also es sind so wie Fenster, die wir uns öffnen, also wo wir immer eigentlich unsere Sachen so vortragen. Aber es gibt immer in den Auftritten so kollektive Formen, die wir sehr schnell, fast improvisatorisch schreiben, auch zu bestimmten Themen. Oder wir geben uns überhaupt auch Themen, also dass wir gemeinsam, was weiß ich, wir haben einen Auftritt gemacht fürs Rote Kreuz, dass wir zum Roten Kreuz, oder wir haben zu Robert Walser, oder wir haben zu Bildung, oder zu Kunst. Also, wo man sich so Themen gibt, und dann arbeiten alle an einem anderen Ort, und dann kommt das zusammen, und das gibt ein Programm.
Und jetzt haben Sie schon fast eine Spoken-Word-Nummer aus dieser Aufzählung gemacht. Guy Cronet, da verändert die Auszeichnung jetzt etwas. Bei Bern ist überall. Was passiert mit dem Geld?
Nein, es verändert sich gar nichts. Das ist ja nicht der erste Preis eben, den wir bekommen haben. Der allererste Preis, den wir bekommen haben, den hat uns Kurt Marti geschenkt. Also Kurt Marti hat einen Preis bekommen für seine Leistungen um die Modern Mundart, als großer Vorreiter der Mundartliteratur. Und dieser Preis damals hieß, den soll er weitergeben an jemand Jüngeres. Das war die Bedingung des Preises und er hat ihn uns eben weitergegeben. Und damals hat mir Kurt Marti gesagt, oh, ich hoffe jetzt, ihr bekommt nicht Streit deswegen. Und da habe ich gesagt, nein, da musst du keine Angst haben. Gut, wir bekommen keinen Streit. Und es war auch so, also wir haben das Geld aufs Konto genommen, haben damit einerseits mal eine Retrette gemacht, dass wir dann 2 Tage zusammen sind und zum Beispiel an Dingen arbeiten oder einfach über Dinge reden. Und das andere ist, dass wir zum Teil Auftritte sponsern. Also wenn wir jetzt immer mehr in der Swiss Romande auch auftreten, das sind ganz andere Honorare, die sind viel niedriger. Das heisst, wir zahlen dann aus der Vereinskasse ein bisschen da drauf, damit wir auch in der Swiss Romande auftreten können, damit sich das ein bisschen angleicht.
Wo ist denn jetzt der nächste wichtige Bern ist überall Termin, Guy Cronet?
Der nächste ganz wichtige Auftritt ist am 6. September. Da feiern wir nämlich unser 10-jähriges Jubiläum. Das sind 4 Auftritte gleichzeitig in der ganzen Schweiz. Also wir treten 4-mal genau um die gleiche Zeit an 4 verschiedenen Orten auf. Das ist in Luzern, das ist in Basel im Literaturhaus, das ist in Bern, also in Könitz im Schlosshof, und das ist in Romain-Mottier, also auch mit den verschiedenen Sprachregionen. Und am nächsten Abend, am 7. September, machen wir eine große Sprachenkonferenz in Könitz bei Bern, wo wir auch ganz viele Freunde und Leute einladen, mit denen wir über Sprache reden wollen, auch über die politische Funktion und politische Situation von Sprachen. Und das wollen wir so einerseits bei einem Nachtessen mit all den
Leuten beitragen. Ich wollte sagen, die muss man ja auch bewirten dann.
Die muss man auch bewirten. Also es wird eigentlich ein Fest, was sich aber Sprachenkonferenz nennt. Das sind eigentlich die beiden großen nächsten Sachen, wo wir jetzt hinarbeiten. Und dann kommt im Oktober auch eine neue CD heraus. Die wird wahrscheinlich heißen «In der Küche» oder «Dans la cuisine». Und dort, das ist eine Erfindung von Christian Brandschen, der Musiker ist bei uns, der auch Musiker ist bei Patent Ochsner. Und er wollte eine CD machen, die er bei uns allen privat in den Küchen aufnimmt. Also er kam zu uns allen nach Hause und alle haben eine Nummer gemacht bei sich in der Küche und das wurde aufgenommen. Das gibt dann eine gemeinsame CD.
Ein Ausblick auf den Herbst. Guy Cronet bei SRF2 Kultur.
SRF2 Kultur, am Mikrofon ist Martin Lehmann mit den Kulturnachrichten. Große Ehre für Marcel Reich-Ranicki. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet dem 93-jährigen Kritiker einen Journalistenpreis. Reich-Ranicki war bis 1988 Leiter der FAZ-Literaturredaktion und gilt als bedeutendster deutschsprachiger Literaturkritiker der Gegenwart. Einem breiten Publikum wurde er durch die Sendung «Das literarische Quartett» im ZDF bekannt. Der Marcel Reich-Ranicki-Preis für literarische Kritik und Essay, wie er genau heißt, soll bereits dieses Jahr erstmals ausgeschrieben werden. Für einmal würdigt die Royal Academy in London nicht einen Bildhauer oder eine Malerin mit einer Retrospektive, sondern einen Architekten. Und das auch noch zu Lebzeiten. Richard Rogers, dem die am Donnerstag beginnende Ausstellung Inside Out gewidmet ist, steht kurz vor seinem 80. Geburtstag. Rodgers wurde in den 1970er Jahren international bekannt. Gemeinsam mit Renzo Piano schuf er damals das Centre Georges Pompidou in Paris. Es folgten unter anderem das Lloyds-Gebäude und der Millennium Dome in London. Rodgers entwarf als erster das Konzept von Inside Out, indem er wichtige Strukturen der Gebäude, Fahrstühle, Rolltreppen, Heizungsrohre an die Außenseiten verlegte. Er ist Kunsthändler, Sammler, Galerist, Verleger, Psychoanalytiker, Buchautor und er hat die Hölle von Auschwitz überlebt.
Ich schaue jetzt zurück und ich bin überrascht, dass ich das ausgehalten habe. Ich habe, vielleicht kann ich sagen, ein glückliches Naturell, dass ich es ertrage, das sogenannte Unerträgliche.
Karl Laszlo. Er wurde 1923 in Ungarn geboren. Seine Familie wurde von den Nazis verschleppt. Die meisten Angehörigen kamen in den Konzentrationslagern um. Nach der kommunistischen Machtübernahme siedelte Karl Laszlo nach Basel über, wo er sich bald als Psychoanalytiker und Kunstsammler etablierte, sich für den Dalai Lama engagierte, mit Drogen experimentierte, zahlreiche Schriften editierte und seine KZ-Erfahrungen unter dem düster-ironischen Titel »Ferien am Waldsee« publizierte. Heute feiert Karl Laszlo in Basel seinen 90. Geburtstag.
Edward Snowden hat es allen gezeigt. US und britische Geheimdienste zapfen das Internet an. Sie sammeln unsere digitalen Fingerabdrücke. Natürlich kann man das einfach hinnehmen, aber man kann dagegen auch was tun. Online-Redakteurin Nadja Röll hat nach Möglichkeiten gesucht, wie wir die amerikanischen Internetkonzerne umgehen können.
Es ist tatsächlich relativ schwierig, die amerikanischen Internetgiganten wie Google, Facebook und Co. zu meiden und das Netz trotzdem mit all seinen Möglichkeiten zu nutzen. Inzwischen gibt es aber eine Internetseite, die dabei hilft. Sie heißt prism-break.org und bietet eine Auflistung von alternativen Programmen und Anwendungen, um sicherer im Internet zu surfen. Die Seite prismbreak.org empfiehlt zum Beispiel die Suchmaschine DuckDuckGo. Die gehört zwar auch einem US-Unternehmen, sammelt nach eigenen Angaben aber keine Daten. Dadurch sind die Ergebnisse sicher etwas weniger persönlich. Ob sie dadurch aber auch schlechter sind, ist schwierig zu sagen. Und das muss jeder auch für sich selbst beurteilen. Genauso muss auch jeder für sich entscheiden, ob er ein auf PrismBreak empfohlenes Anonymisierungsprogramm verwenden möchte. Dadurch kann man im Netz zwar nicht zurückverfolgt werden, dafür wird das Surfen aber auch sehr viel langsamer. Außerdem werden Passwörter nicht zwischengespeichert, sodass man sie immer wieder neu eingeben muss und Flash-Inhalte werden gar nicht angezeigt. Man ist dann also anonymer im Netz, dafür aber auch sehr viel eingeschränkter. Ein weiteres Problem gibt es mit den sozialen Netzwerken. Wenn man sich hier anmeldet, muss man sich identifizieren und der Sicherheitsmodus ist sofort dahin. Auch hierfür bietet PrismBreak Alternativen wie zum Beispiel Diaspora, Friendica oder Salut à toi. Noch nie gehört? Das genau ist das Problem. Die meisten Menschen sind nun einmal bei Facebook oder Twitter, sodass man sich hier ziemlich alleine wiederfinden kann. Die Seite prismbreak.org bietet also eine Menge Alternativen und wichtig vor allem auch Anmerkungen, welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen. Sicher ist vor allem, es gibt keine pauschalen Sicherheitsvorkehrungen für alle. Jeder nutzt andere Seiten, Programme und Anwendungen und muss sich dadurch die AGBs und Datenschutzbedingungen beißen. Und das, um dann für sich zu entscheiden, ist es mir das wert, als gläserner Mensch im Netz zu surfen? Bei der Suche nach der jeweils richtigen Antwort und zu mehr Sicherheit hilft auf jeden Fall prismbreak.org.
Nadja Röll. Nicht nur, wenn wir Internet, Browser und soziale Netzwerke nutzen, hinterlassen wir Spuren in der digitalen Welt, die man eben zum Beispiel unter prismbreak.org auch umgehen kann. Auch wenn ich antippe, was ich auf dem Smartphone habe, eine App, dann ist auch das Problem. Bin ich da ein gläserner Nutzer? Wie ist das mit diesen kleinen Fenstern ins Internet, die wir auf dem Smartphone haben und die Millionen, ja milliardenfach im Einsatz sind? Die App erleichtert mir das Leben. Sie findet ein WC, vermeidet Staus im Straßenverkehr, sagt mir das Wetter voraus, leitet mich zu srf.ch, sie hilft mir beim Tickets einkaufen, beim Zeitunglesen und so fort. Aber sie macht mich zum gläsernen User, zum durchschaubaren Kunden. Bei mir ist jetzt Kathi Lambrecht, Produzentin von SRF Online.
Gebe ich als App-Anwender wirklich den Datenscannern gegenüber meine Privatsphäre völlig auf, Kathi?
Ja, das ist ja schon das erste Problem. Ich weiß als User ja gar nicht genau, inwieweit ich meine Privatsphäre aufgebe. Also ich wüsste es schon, wenn ich mir die Zeit nehmen würde, mal die allgemeinen Nutzungsbedingungen durchzulesen. Aber wie heißt da so schön ein Bonmot? Die schnellste jemals gemessene menschliche Reaktion ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen. Der Ich-Stimme-Zu-Knopf ist halt doch sehr schnell und sehr einfach gedrückt und laut unserer Gesetzgebung steht aber genau dort eben, was mit unseren Daten passiert, welche gesammelt werden und wie die weitergegeben werden. Jetzt ganz konkret, wenn ich also meiner Wetter-App erlaube, meine Ortungsdienste zu verwenden, dann weiß die App letztlich immer genau, wo ich bin. Und könnte ja diese Daten eben je nach Nutzungsbedingungen auch an Dritte weitergeben, was durchaus der Fall sein könnte, wenn die App werbefinanziert ist, damit dann eben die Werbung schön personalisiert erscheint.
Und wenn ich das nicht will, dann bleibt mir nur der Verzicht auf die App?
Nein, ich kann das steuern, zum Glück. Also ja, ich muss es sogar steuern, denn wie so oft hat hier der einzelne User die Pflicht, seine Privatsphäre selbst zu schützen. Die Möglichkeit, die wir haben, ist sogar ganz einfach. Ich schalte nämlich diese Ortungsdienste einfach aus. Das kann jeder bei seinem Smartphone selber machen. Beim iPhone zum Beispiel ist es ganz einfach zu finden unter dem Punkt Datenschutz. Aber natürlich habe ich dann zwar meine Privatsphäre oder ich sag mal mehr Privatsphäre, aber ich habe nicht mehr den vollen Service der App. Also diese Ortungsdienste erfüllen ja einen wichtigen Zweck, um bei der Wetter-App zu bleiben. Wenn ich hier die Dienste ausstelle, kann ich kein lokales Wetter mehr angezeigt bekommen. Ganz einfach, weil die App nicht mehr erkennt, wo lokal gerade ist.
Und wie finde ich jetzt raus, welches Risiko ich bei welchem Anbieter eingehe?
Es gibt zum Glück viele Menschen, die sich für unsere Unabhängigkeit im Netz und für unsere Privatsphäre einsetzen. Zum Beispiel die Macher der Webseite Terms of Service Didn't Read, also frei übersetzt die Nutzungsbedingungen, die ich nicht gelesen habe. Und dort werden eben die Nutzungsbedingungen von verschiedenen großen Internetanbietern bewertet, also von YouTube über Wikipedia bis zu Skype. Und ich als fauler User muss also nicht mehr irgendwelche 20-seitigen AGBs lesen, sondern sehe dort auf einen Blick, was gut und was schlecht ist, in Bezug eben auf Privatsphäre und Datenschutz. Das System ist in amerikanischen Schulnoten nachempfunden, also ein A ist die beste Bewertung, ganz schlecht ist der Buchstabe E. Und YouTube hat übrigens ein D, unter anderem steht dort als Negativpunkt, gelöschte Videos sind tatsächlich nämlich gar nicht gelöscht. Also YouTube gaukelt uns hier was vor und es ist kein Wunder, dass der Videoanbieter so schlecht abschneidet.
Das ist also der heiße Tipp von Kathi Lambrecht, Terms of Service Didn't Read. Erst mal lesen und dann runterladen. Und jetzt ganz persönlich gefragt, Kathi Lambrecht, wie halten Sie es damit? Machen Sie das immer? Lesen Sie die AGBs?
Ja, ich müsste jetzt wahrscheinlich sagen, ja, natürlich ist meine Antwort nein. Ich bin da, glaube ich, wie die meisten von uns. Ich habe da so ein gesundes Vertrauen in unseren Datenschutzbeauftragten, denn für irgendwas haben wir den Herren ja und der wird das schon richten.
Hoffen wir das Beste. Vielen Dank. Wenn wir in Richtung Osten denken, nach Ungarn oder Rumänien, da kommen uns Bilder, Gerüche, Klänge in den Sinn. Klischees vielleicht, aber wir haben eine Vorstellung, sei sie noch so vage. Bulgarien aber, das scheint doch eher ein blinder Fleck zu sein. Jetzt aber machen die Bulgarinnen und Bulgaren auch international Schlagzeilen. Seit mehr als einem Monat gehen sie Abend für Abend auf die Straße. In der Hauptstadt Sofia ebenso wie auf dem Land. Tausende, Zehntausende demonstrieren gegen die Regierung. Warum die Bulgaren jetzt gerade aufbegehren und warum sie zuvor so lange ruhig geblieben sind, darüber hat sich Christina Kaprez mit Marc Lehmann unterhalten.
Marc Lehmann, was treibt so viele Menschen so regelmäßig auf die Straße in Bulgarien?
Es ist die Wut. Die Menschen haben genug von diesem System, sie haben genug vom Establishment, das sie seit Jahren betrügt, diese mafiöse Oligarchie aus Politikern und Wirtschaftsbossen, welche die Pfründen des Landes unter sich aufteilt. Lange haben die Bulgarinnen und Bulgaren geschwiegen, sie haben diese Arroganz der Macht ertragen. Nun aber ist ihnen der Geduldsfaden ganz offensichtlich gerissen. Im Winter gingen sie noch gegen die hohen Strompreise auf die Straße und demonstrierten für bessere Lebensbedingungen. Nun aber geht es irgendwie um höhere Werte. Es geht um die politische Kultur, es geht um Anstand und Moral. Und die Menschen verlangen irgendwie ein neues System.
Wer macht da mit? Sind das vor allem junge, urbane Menschen, wie zum Beispiel in der Türkei oder in Ägypten?
Nein, es ist eine sehr breit abgestützte Bewegung, die sich da gebildet hat. Junge natürlich, aber auch Alte, Rechte und Linke, die da Seite an Seite demonstrieren. Familien mit Kindern, die jeden Abend auf die Straße gehen. Und zwar nicht nur in der Hauptstadt Sofia, sondern auch in der Provinz, in kleineren Städten. Das ist das Bemerkenswerte an diesen Protesten. Sie sind nicht auf urbane Schichten beschränkt und sie sind eben auch nicht parteipolitisch motiviert, sondern es ist wirklich eine breite Bürgerbewegung. Und auch bemerkenswert ist, dass diese Demos über einen Monat lang friedlich verlaufen sind. Noch keiner Extremistengruppe oder keinem Schlägertrupp ist es bisher gelungen, die Proteste durch Gewalt zu stören oder zu diskreditieren.
Aus Bulgarien kennt man solche Demobilder ja kaum, im Gegensatz zu anderen Ländern, eben zum Beispiel Griechenland.
Ja, das ist so. Griechenland hat eine viel größere Demokultur. Auch praktisch alle osteuropäischen Nachbarn haben das. Für die Bulgaren ist das neu. Sie sind sehr geduldig und schlucken alles hinunter. Das ist historisch bedingt, diese Untertanenmentalität. Doch jetzt entwickelt sich ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. Man spürt, dass gemeinsam Forderungen gestellt und Ziele auch erreicht werden können.
Sie sagen, diese Untertanenmentalität sei historisch bedingt. Warum haben die Bulgaren früher nie aufgemuckt?
Bulgarien war jahrhundertelang unter dem Joch der Osmanen und als diese vertrieben wurden, dann übernahm eine strenge Monarchie die Macht. Dann kamen schon bald die totalitären Systeme mit Faschismus im Zweiten Weltkrieg und dann vor allem 40 Jahre lang Kommunismus, stalinistisch geprägter Kommunismus. Die Bulgaren haben keine Erfahrung mit der Demokratie. Es gab auch keine eigentliche Industrialisierung im Land. Es hat sich nie eine kritische Mittelschicht herausbilden können. Die Obrigkeit hat immer den Ton angegeben. Und das ist auch eigentlich seit der Wende, seit 1989 so gewesen, der vermeintlichen Wende, muss man im Fall von Bulgarien sagen. Die Elite wurde nicht ausgewechselt, die Apparatschiks aus der zweiten Reihe rückten einfach ins erste Glied vor. So hat nie ein eigentlicher Mentalitätswandel stattfinden können.
Bulgarien macht also jetzt seit der Wende die ersten Erfahrungen mit der Demokratie. Wie drückte sich das denn im Alltag aus, Marc Lehmann?
Ganz allgemein stellt man einfach sehr wenig Eigeninitiative fest. Es wird stets nach den Vorgaben gehandelt. Von der Norm abzuweichen und sich zum Beispiel auf einen individuellen Kundenwunsch einzulassen, das ist fast undenkbar. Im Extremfall äußert sich das so, dass wenn man den Salat ohne Peperoni möchte, man ihn trotzdem mit Peperoni bekommt, weil es halt so ist und nicht anders geht. Man stellt im Wirtschaftsleben auch fest, dass die Initiative, um eine Firma zu gründen, außer im ganz Kleinen, sehr beschränkt ist, was zum Beispiel in Ungarn und Tschechien oder auch Rumänien ganz anders ist. Ernst ist das Problem, wenn man mit Behörden zu tun hat. Die schikanieren einen dann in der Erwartung, dass man sie mit Schmiergeld milde zu stimmen versucht. Das ist immer noch weit verbreitet in Bulgarien, diese Alltagskorruption, die eben auch von der Obrigkeitsgläubigkeit herrührt. Aber die Bulgaren sind ja glücklicherweise daran, sich von diesem System zu befreien.
Vorgestellt von Holly Cole mit ihrer Band. Mit von der Partie ist da auch der fette und solide Bass von Greg Cohen. Und der kommt gleich wieder zum Einsatz auf
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Denn er war auch dabei, als aus einem Schweizer Song Una Canzone Italiana wurde. Monika Scherer kennt die Geschichte aus erster Hand. Sie erzählt sie in unserer Serie Covermania.
Dass Schweizer Musiker internationale Songs covern, das kommt ja öfter mal vor. Aber dass ein Schweizer Song von einem ausländischen Musiker gecovert wird, das gibt's doch äußerst selten. Dem Hotelsong von Patent Ochsner wurde diese Ehre zuteil. Aus dem Refrain:
Wenn ich endlich wieder bin, dann leg ich mich zu dir ins gemachte Nest. Nacht, bis am Montagmorgen.
Wurde in der italienischen Version dies hier.
E sogno che ti rivedo e mi addormenterò vicino a te.
Wie es dazu kam? Nun, das habe ich 2003 hautnah miterlebt. Der italienische Cantautore Mimmo Locascioli gab zusammen mit seinem Jazzbassisten Greg Cohen, der übrigens auch mit Tom Waits unterwegs ist, ein Konzert in der Mühle Hunziken in Rubigen bei Bern. Vor Ort dabei war auch Bühne Huber von Patent Ochsner. Die Idee entstand, gegenseitig einen Song zu covern. Patent Ochsner machten eine Berndeutsch-Version von Natalina, einem Song von Mimmo Locascioli, und der Italiener, der dazu mal in Rom übrigens noch als Arzt arbeitete, wagte sich an Patent Ochsners Hotelsong. Jene Geschichte über einen Mann, der davon träumt, mit seiner Liebsten eine ganze Woche lang im Hotelbett zu verbringen. Das grenzübergreifende Musikprojekt mündete übrigens im Sommer 2003 in eine gemeinsame Konzerttournee durch Schweizer Clubs. Und die Freundschaft zwischen Mimmo Locascioli und Bühne Huber, nun, die dauert an bis heute. Und auf ewig vereint sind sie eben im Hotelsong. Denn da singen sie den Refrain ganz am Schluss sogar gemeinsam. Einmal auf Italienisch und einmal auf Berndeutsch.
Mi sveglio e mi addormento dove sono stato già. Sono solo e perso e non so quando finirà. Per troppo tempo il vento ha urlato dentro me. E chi mi può aiutare? Mi manchi e non ci sei. Vivo con onore e con onore vado giù. E quanto ho faticato solo per qualcosa in più. I giorni erano lunghi, la notte non finiva mai. E quello che c'è fuori è uguale a quello che c'è in noi. Le cose che ci fanno male, anche se non lo sai. A volte sono intorno, a volte sono dentro noi. E sogno che ti vicino a te, da un lunedì, da un altro lunedì. E fuori le campane benediranno chi non c'è. Avrei voluto esserci, avrei voluto andare via. Avrei voluto perdermi e ritrovarmi ancora qui. Tra il vento e la tua stella, che adesso non è più la mia. E le cose che non hai, non le potrai gettare via. Sogno che ti rivedo e mi addormenterò vicino a te.
Mimmo Locascioli und Bühne Huber im Hotel Song.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.